gibt mal wieder Drama, könnte man sagen. Ich würde sagen, Meinungsdifferenzen in der EU.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir drehen uns in der EU ja seit einigen Monaten, Jahren im Kreis. Wir planen neue Regeln, wir kündigen die an, wir bereiten das alles vor. Und kurz vor der Umsetzung fällt uns dann auf, ups, eigentlich wollen wir das gar nicht. Und dann bittet man um eine Aufweichung oder um eine Verschiebung. Und dann gibt es Diskussionen, Debatten, alles, worauf man so richtig viel Spaß hat.
Richtig. Ja, richtig. Und dieses Mal ist es der Emissionshandel. Seit 20 Jahren machen wir das eigentlich relativ erfolgreich mit dem ETS 1 für Industrie und Energie. Also alle bekommen CO2-Zertifikate zugeteilt und dann schaut man, wer sauber arbeitet, kann Überschüssige verkaufen und damit sogar zusätzliches Geld verdienen. Für Tesla eine ganz wichtige Einnahmequelle. Wer schmutzig arbeitet, muss dann zusätzliche kaufen. Schwerindustrie. Ab 2027 soll das Ganze dann ausgeweitet werden auf Gebäude und Verkehr. Das heißt, tanken und heizen wird teurer, wenn man auf Benzin, Diesel oder Gas setzt.
Genau, das war, glaube ich, mal vor anderthalb, zwei Jahren die große Warnung im Heizungsstreit bei der Wärmepumpe. Bitte überlegt euch das ganz genau, ob ihr wirklich eine Gasheizung kaufen wollt, weil durch die CO2-Preise wird das richtig, richtig teuer. Hat anscheinend nicht gefruchtet, habe ich zumindest den Eindruck, ich stecke nicht so ganz im Thema drin. Denn jetzt bekommen vor allem osteuropäische EU-Staaten kalte Füße, haben Bedenken bei der EU angemeldet und möchten den Start, diese Einführung des ETS 2 verschieben. Wir machen das nicht mehr 2027, sondern 2030 hätten die das gerne.
Und es sind nicht nur Staaten, sondern auch viele große Unternehmen, die ganze Brandbriefe schreiben an die EU und sagen, das geht nicht, wir müssen das verschieben, wir müssen es anders gestalten, was sehr interessant ist, apropos im Kreis drehen. Es war nämlich ursprünglich die Wirtschaft, die immer gesagt hat, bitte keine anderen Regulierungen, wir wollen alles über den Emissionshandel regeln.
Der Markt regelt das.
Genau.
Anscheinend nicht.
Ja, zumindest wollen sie jetzt doch wieder eine andere Regel. Aber gut, wir schauen uns genau an, wer sind die Gegner des ETS 2 und was möchten sie? Was bedeuten ihre Wünsche für die europäischen Emissionen, die europäische Wirtschaft und den Klimaschutz? Und was passiert jetzt dann im Endeffekt mit dem ETS 2? Und wir können darüber sprechen mit Bernd Weber. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Denkfabrik EPICO, Klimainnovation mit Sitz in Berlin und Brüssel. Herzlich willkommen zurück im Klimalabor.
Um mich wieder da zu sein. Danke für die Einladung.
Herzlich willkommen auch von mir. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Dankeschön.
Bernd Weber, Kreise haben eigentlich keinen Anfang und trotzdem würde ich gerne anfangen bei, was genau ist der ETS 2, was steht da drin, wen betrifft's? Jede Tankstelle, jeden Haushalt?
Ja, also der ETS 2 ist das europäische Emissionshandelssystem für zwei Sektoren, die bisher mit keiner CO2-Bepreisung auf europäischer Ebene unterliegen. Und das sind die Sektoren Wärme und Verkehr. Die sind besonders wichtig, zum einen, weil sie für 40% unserer CO2-Emissionen stehen, also eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Und zum anderen sind es die beiden Sektoren, wo man bisher weniger vorangekommen ist mit der Reduktion von CO2-Emissionen. Also während wir den ETS 1 schon hatten, der also ein Emissionshandelssystem für den Bereich Industrie und Energie, wo wir auch viel Erfolg erzielt haben im Sinne von CO2-Reduktion, 40-45% seit 1990, also eine ganze Menge, sieht das bei den Sektoren Wärme und Verkehr eben anders aus. Und jetzt ist die Idee, auch nach dem Erfolg des ETS 1, zu sagen, okay, wir nehmen dieses Instrument, Leitinstrument europäische Klimapolitik und weiten es eben auf die Sektoren aus, Wärme und Verkehr, und versuchen damit ein Preissignal, ähnlich wie bei Industrie und Energie, hinzukriegen, dass es eben marktwirtschaftlich macht, CO2-Ausstoß zu vermeiden. Also sprich, einen Anreiz schafft für Effizienz, für Investitionen in Wärmepumpen, Umstieg auf E-Mobilität oder auch grundsätzlich einfach weniger Verbrauch an der Stelle.
Ich würde einmal dazwischen fragen, ob Sie erklären können, wie das genau abläuft. Also gibt es auch zuerst einfach Zertifikate, die zugeteilt werden? Also wie wird dieser ETS 2 eingeführt und um wie viel Geld geht es da?
Ja, also die Sache mit, um wie viel Geld es da geht, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Vielleicht fangen wir erstmal an mit, wie funktioniert das Ganze. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Haushalt, jeder Autofahrer, jeder jede Person, die jetzt eine Heizung aufträgt, in dem Moment irgendwie ein CO2-Zertifikat kaufen müsste. Das wäre natürlich viel zu komplex, sondern es ist das sogenannte Upstream-Verfahren. Das heißt, die Brennstofflieferanten, also beispielsweise Shell, Total, also die Mineralöl-Lieferanten oder eben auch die Gaslieferanten, wenn man jetzt an den Wärmebereich denkt, die verpflichten sich für jede ausgestoßene Tonne eben ein Zertifikat zu kaufen. Und das Ganze wird dann weitergegeben über die Energiepreise an die Endverbraucher. Und wie teuer das Ganze wird, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Das hängt von einigen Variablen ab. Wir haben uns bei EPICO das angesehen und wir gehen davon aus, dass die Preise gerade zu Beginn erstmal ja eher überschaubar bleiben, also 50 bis 75 Euro pro Tonne. Das kann dann aber ab 2032, also Anfang der 30er Jahre, auch über 100 Euro pro Tonne werden. Zum Vergleich, wir haben ja in Deutschland schon ein System. Wir haben vorher gerade schon drüber gesprochen, nicht jeder hat es bemerkt, aber auch für die Sektoren Wärme und Verkehr, der sogenannte Brennstoff-Emissionshandel. Der funktioniert ein bisschen anders, in dem Sinne, als dass er fixe Preise pro Jahr vorgibt. Deswegen kann man das da auch klarer vorhersagen, wie diese Preise aussehen. Und die liegen aktuell bei 55 Euro die Tonne. Das heißt, zu Beginn, wie gesagt, je nach Ausgestaltung, werden wir uns in einem ähnlichen Bereich befinden beim ETS2, der 2027 eingeführt werden soll und auch den deutschen Emissionshandel dann eben ersetzen soll. Aber mit fortschreitender Zeit wird es auch teurer.
Es ist wahrscheinlich wahnsinnig schwer, diese 55 Euro pro Tonne herunterzubrechen auf das, was es dann einen normalen Haushalt kostet, wenn man doch eine Gasheizung hat, oder?
Also wir haben uns das mal für ein Land spezifisch angesehen, wo das besonders großen Unterschied machen könnte, nämlich Polen. Polen ist auch einer der entschiedensten Gegner des ETS2. Und in Polen gibt es circa 3 Millionen Haushalte, wo das zu einer Preissteigerung von 150% führen dürfte.
Wenn die alle noch mit Gas heizen oder mit Kohle?
Die zum Teil mit festen Brennstoffen heizen. Da ist nicht ganz klar, wie genau die Zahlen sind. Die Brennstoffe bedeutet im Endeffekt Holz oder Kohle. Da wirkt es besonders schnell. Bei Gas ist es zu Beginn nicht so dramatisch, wird aber im Laufe der Zeit dann eben auch entsprechend ansteigen.
Also muss man schon sagen, okay, Deutschland ist halt von den Ländern in Europa eines der Länder, das sich vorbereitet hat, indem es schon 2021, jetzt haben Sie es gerade angesprochen, den eigenen nationalen CO2-Preis eingeführt hat, hat man hier tatsächlich gar nicht so kontrovers diskutiert. Und das Geld landet bei uns in Deutschland im Klima- und Transformationsfonds. Da gibt es natürlich ein bisschen Ärger drüber. Ursprünglich dachte man, das gibt es vielleicht zurück in irgendeiner Form als Klimageld oder in einer anderen Form. Das ist bisher nicht gelungen, sondern es wird dann verwendet für all das, was mit dem Klima- und Transformationsfonds eben so gemacht wird, finanziert wird. Im besten Fall tatsächlich auch eine Transformation hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft. Aber bei anderen Ländern ist es dann schon so, dass es von 0 auf 100 geht bei der Bepreisung.
Das ist so. Also in Deutschland hat eine besondere Rolle aus meiner Sicht aus zwei Gründen. Zum einen ist das deutsche System gewissermaßen ein Stück weit der Prototyp für das, was wir jetzt in Europa starten lassen wollen ab 2027. Also wir haben diese Sektoren schon bepreist. Wir haben auch vorgesehen, dass ab dem Jahr 2027 eine freie Preisbildung entstünde. Das heißt, wir haben eigentlich auch für uns schon allein in Deutschland, also sollte wieder erwarten, dieser europäische Emissionshandel doch nicht kommen, hätten wir in Deutschland trotzdem einen Emissionshandel für Wärme und Verkehr, auch ohne Fixpreise. Also das ist der eine Punkt, das ist das, was Sie angesprochen haben, mit wir haben uns darauf vorbereitet, wir haben quasi ein funktionierendes System in dem Bereich schon. Und der andere Punkt ist, Deutschland war Vorreiter bei der bei dem Konsens, der dazu geführt hat, dass die EU, die Mitgliedstaaten sich darauf geeinigt haben, den ETS2 überhaupt einzuführen. Also Deutschland hat da eine ganz wichtige Rolle gespielt. Wenn man das an politischen Parteifamilien festmachen will, dann ist es insbesondere der deutsche Teil der Europäischen Volkspartei, also der EVP, in Deutschland ist es dann die CDU/CSU, die da auch gegen Bedenken, auch schon damals aus verschiedenen Ländern, die Argumente angeführt hat, dass das die effizienteste Art und Weise ist, CO2 eben auch in den Bereich Wärme und Verkehr entsprechend einzuspeisen. Und deswegen ist natürlich auch eine besondere Rolle von Deutschland jetzt wichtig, um zu sehen, dass dieser Konsens, den man ja auch ausgehandelt hat, jetzt eben auch hält und entsprechend zukunftsfest gemacht wird, damit es da 2027 kein böses Erwachen gibt.
Und da lohnt sich vielleicht ein Blick dann sozusagen zurück. Also die CDU-CSU hat sich immer massiv dafür eingesetzt, hat gesagt, das ist das marktwirtschaftlichste Instrument, das wir haben. Wir kommen dann eben möglichst ohne Verbote aus. Hat es denn in Deutschland gut funktioniert? Also kann man sagen, ja, es führt dazu, dass auf eine effiziente Art und Weise tatsächlich sich die Menschen eben für klimafreundlichere Methoden, für Methoden, die weniger Emissionen haben, entscheiden. Also man müsste ja auch einmal, wenn wir hier schon so eine Art Testlauf haben in Deutschland, kann man da eine Bilanz ziehen und sagen, ja, funktioniert, lohnt sich, lasst uns das doch auf jeden Fall in ganz Europa auch einführen?
Also zunächst mal muss man sagen, dass dieses System einer CO2-Bepreisung, also CO2-Kosten zu internalisieren, das funktioniert auf jeden Fall. Das haben wir im Bereich Industrie und Energie gesehen. Ich habe es vorher angesprochen, wir haben da massive CO2-Reduktionen innerhalb von Europa gesehen, in den Sektoren, die eben diesem System unterworfen waren. Und wir sehen auch, dass andere Länder das zum Teil jetzt eben kopieren. Also das System funktioniert.
China zum Beispiel.
Weil halt wirklich fossile Energien werden Jahr für Jahr immer teurer.
Genau.
Und das zwingt Unternehmen, Industrien, Branchen zum Umstieg.
Genau. Und genau das haben wir auch gesehen und das können wir auch nachverfolgen in Form von CO2-Reduktion. Wie gesagt, 40-45%, das ist eine ganze Menge und das hilft uns auch tatsächlich, die CO2-Ziele dann wirklich im Auge zu behalten 2030. Wenn es jetzt um das deutsche System für Wärme und Verkehr geht, da muss man sagen, da ist ein Anfang gemacht worden. Wir sind ja da schrittweise mit relativ geringen Preisen auch eingestiegen, sodass man jetzt sagen muss, so der ganz große Anreiz zu Beginn war noch nicht da. Das hat sich dann sukzessive weiter aufgebaut. Trotzdem ist es so, dass der Grad, der notwendig ist, also der Preis, der notwendig ist, bis sich die Wärmepumpe beispielsweise wirklich lohnt, der liegt schon noch etwas höher. Deswegen ist es schon sinnvoll zu sagen, der ETS2-Preis muss auch ansteigen. Gleichzeitig gehört zur Wahrheit aber auch dazu, dass nur der Preis alleine wahrscheinlich nicht reichen wird. Also es braucht noch weitere Unterstützungsmaßnahmen, um Investitionen eben zu tätigen, um Anreize dafür zu schaffen. Auch im Interesse des ganzen Systems, damit die Preise dann auch nicht so hoch werden. Weil je mehr jetzt schon investiert wird in eine CO2-Reduktion, desto einfacher das Ganze dann auch. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Deutschland schon das Problem für sich gelöst hätte, aber ein Anfang ist sicherlich gemacht und man ist jetzt gut vorbereitet auf die entscheidende Phase, die jetzt eigentlich erst richtig eintritt. Im Übrigen ist es natürlich auch im deutschen Interesse, dass diese CO2-Bepreisung nicht nur in Deutschland gilt, sondern dass sie auch in anderen Ländern gilt. Da hängen ja auch Jobs dran, da hängt entsprechend auch Unternehmen und Wirtschaftsleistung dran, in die Innovationen zu investieren. Das ist natürlich gut, wenn das in Deutschland erfolgt. Das ist noch besser, wenn es in ganz Europa erfolgt.
Das finde ich einen wichtigen Punkt, weil wir immer auch gerne diesen Vorwurf oder der Vorwurf steht immer wieder im Raum, dass Deutschland sich da selbst zusätzlich gängelt sozusagen und die ganzen Vorschriften oder den Klimaschutz zu sehr vorantreibt. Ist das ein Nachteil für Deutschland, dass wir diese CO2-Bepreisung frühzeitig eingeführt haben? Wir haben jetzt über die Vorteile gesprochen und gesagt, immerhin sind wir daran vorbereitet. Wenn es soweit ist, ist es nicht so ein großer Schock. Aber war es jetzt in der Phase auch ein Nachteil für Deutsche und Deutschland?
Ich sehe nicht, dass das ökonomisch ein Nachteil ist. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass der Anfang gemacht wurde, dass auch die Haushalte entsprechend dafür sensibilisiert wurden, dass solche Investitionen Sinn machen. Selbst wenn sie nicht im Moment 1 sozusagen 2021 sofort ökonomisch sich ausgezahlt haben, war klar, da kommt ein Pfad, auf den begeben wir uns jetzt und den wollen wir auch konsequent durchgehen. Und deswegen macht es Sinn, eben auch frühzeitiger zu investieren. Ich glaube schon, dass das Anreize waren, auch von der Psychologie eine gewisse Planungssicherheit geschaffen wurde, die zu Investitionen geführt hat und noch zu weiteren Investitionen führen wird, meiner Meinung nach. Genau, also ich würde nicht sagen, dass das ein Nachteil ist und gleichzeitig auch das haben wir schon angesprochen, ist es ja so, dass Deutschland durch seinen CO2-Preis, der ja schon existiert, jetzt schon verhältnismäßig weit diese CO2-Kosten in diesen Bereichen internalisiert hat, sodass, wenn der ETS2 dann kommt auf europäischer Ebene, das für Deutschland keinen großen Schock bedeuten wird, keinen großen Schock an der Zapfsäule oder wo auch immer. Von daher ist es eigentlich auch eher ein Vorteil als ein Nachteil. Wo ich das Problem sehe, ist, dass wir, und das ist so ein bisschen eine Parallele zum Heizungsgesetz, ehrlich gesagt, dass wir jetzt sehr viel über Belastungen sprechen, aber noch nicht wirklich die Entlastungen klar definiert haben. Also wie wollen wir die Haushalte dabei unterstützen, wenn der Preis noch mal höher geht, entsprechend sich anzupassen? Das ist jetzt für Leute, die sich leisten können, macht das eine Wärmepumpe relativ schnell Sinn beispielsweise. Oder auch das E-Auto. Ja, genau. Oder auch das E-Auto, absolut. Vor allem, wenn ich die ganzen Sachen kombiniere und dann mich optimiere, vielleicht habe ich noch eine Solaranlage auf dem Dach, eine Wallbox, dann kann ich wirklich die Stromkosten auch runterbringen, die Energiekosten meines Haushaltes deutlich senken. Es gibt natürlich einige Haushalte, die diese Investitionskosten nicht so einfach stemmen können. Und gerade dort, wo es schwieriger ist, diese Anpassung zu vollziehen, sind natürlich auch die sozialen Bedenken größer.
Aber selbst wenn wir diese Entlastung jetzt noch ausdefinieren für sozial schwächer gestellte Haushalte mit geringerem Einkommen und dann sagen können, wir in Deutschland, wir sind eigentlich ganz gut vorbereitet darauf. Das ist ja ein schwacher Trost für die 5 osteuropäischen Länder, die warum auch immer sich nicht vorbereitet haben. Ich habe es mir einmal aufgeschrieben. Zypern ist jetzt sehr weit im Osten, noch sehr weit im Süden, aber ansonsten Polen, die Slowakei, Tschechien und Ungarn, die, glaube ich, massiv davor warnen, dass ihre Haushalte schon jetzt unter Energiearmut leiden. Sie haben gerade gesagt, das kann dazu führen, dass man bis zu 150% mehr für die Heizung zahlen müsste. Was machen wir denn mit denen?
Ja, das sind die Gegner, die es immer schon gab gegenüber dem ETS2. Zypern ist ein Sonderfall, das ist richtig. Man merkt schon, Zypern passt nicht so ganz hundertprozentig in die Aufzählung, ist aber nicht zu vernachlässigen, weil die Zyprioten ab Januar die Ratspräsidentschaft in der EU übernehmen werden. Also das und damit entsprechend auch ja die Agenda setzen werden für die kommenden 6 Monate dann. Also Zypern, kleines Land, zugegebenermaßen, aber politisch durchaus eine gewisse Bedeutung, die da auf uns zukommt. Ja, und um auf die Frage zu antworten, wir müssen da was machen. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und zum Teil wurde auch schon was gemacht. Also der ETS2 wird ja durch die Bepreisung Einnahmen generieren. Und dann ist die spannende Frage, was passiert eigentlich mit diesen Einnahmen? Und ein Viertel davon fließt in den sogenannten sozialen Klimafonds der Europäischen Union. Und der soll eben besonders die Haushalte mit geringerem Einkommen dann unterstützen. Der Rest, also der größere Teil, 3/4, der verbleibt dann bei den Mitgliedstaaten. Aber auch der ist eigentlich zweckgebunden. Also sprich, auch diese Einnahmen sollen dann für Investitionen, für Übergangshilfen genutzt werden. In Deutschland würden sie wahrscheinlich in den KTF, in den Klima- und Transformationsfonds einfließen, aber das ist von Land zu Land.
Ich hatte gelesen, damit werden unter anderem die E-Autos gefördert, was natürlich auch ein schwacher Trost ist für einen Haushalt, der einen Holzofen oder einen Kohleofen noch hat.
Ja, es ist grundsätzlich natürlich die Frage, welche Instrumente werden dann eigentlich genutzt. Ich glaube, das hängt von Land zu Land tatsächlich ein bisschen davon ab, weil wir haben natürlich verschiedene sozioökonomische Strukturen, wir haben verschiedene Ausgangslagen. Und wenn ich von Kohle wegkommen will, ist das vielleicht wichtiger, dann in eine andere Technologie zu investieren und dabei unterstützt zu werden, als jetzt ein E-Auto sofort zu kaufen. Ne? Also wir reden da schon von unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wenn man so möchte. Gleichzeitig, und das ist ein bisschen deprimierend, Stichwort nicht wirklich vorbereitet, diese
Die osteuropäischen Länder, oder?
Ja, nicht nur die osteuropäischen Länder, eigentlich auch Deutschland. Dieses 1/4 von den Einnahmen, das in den sozialen Klimafonds gehen soll, damit diese Gelder genutzt werden können, bedarf es ein sozialen Klimaplan, den die Länder vorlegen mussten.
Die Frist ist abgelaufen.
Genau, die Frist ist abgelaufen. 30. Juni war die Deadline. Und auch wir in Deutschland haben die gerissen. Ich würde mal vermuten, in Deutschland hat das mit weiterhin so ein Finden der neuen Regierung und des Arbeitsprogrammes und der vorgezogenen Wahl ein Stück weit zu tun. Ja, es stand in meinem Verständnis der politischen Situation einfach nicht sofort ganz oben auf der Agenda. Ich glaube, das ändert sich gerade. Die andere spannende Frage ist, was ist eigentlich mit den anderen Ländern? Da ist es schon so, dass wir hier eigentlich Einnahmen verfügbar gewesen wären, die allerdings dann nicht genutzt werden, weil eben so ein Klima- und Sozialplan fehlt. Vielleicht, weil man hofft, dass der ETS 2 gar nicht kommt. Vielleicht aus anderen Gründen. Auf jeden Fall hat hier ein Großteil der Länder seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und da muss man sagen, ja, man ist da schlecht vorbereitet. Hier liegt Geld, das ab 2026 genutzt werden kann.
Das passt ja dazu, dass wir immer über diese Belastungsseite sprechen, auch in Deutschland, ohne eben gleichzeitig anzuerkennen, dass da sehr viel Geld, das Geld ist ja nicht verloren. Also wir zahlen alle diese Abgabe und das Geld landet in einem großen Topf und soll eigentlich genau da wieder investiert werden. Und dazu kommt ja auch noch, je mehr wir investieren, Sie hatten es einmal kurz angesprochen, aber je mehr Deutschland zum Beispiel voranschreitet und die Wärmewende wirklich hinbekommt oder die Verkehrswende, desto günstiger wird ja dann auch der CO2-Preis allgemein, weil es ja ein Markt ist, der auf Angebot und Nachfrage am Ende auch abzielt. Das heißt, wenn Deutschland voranschreitet und die Klimatransformation hinbekommt, dann wird für ganz Europa das Ganze etwas günstiger. Oder nicht nur Deutschland, sondern im besten Fall auch andere, richtig?
Umso mehr, also erstmal, da liegt Geld auf der Straße. Ich meine, ganz, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber dieser Klima- und Sozialfonds, über den wir gerade sprechen, der hat ein Volumen von 87 Milliarden zwischen 2026 bis 2032. Also
und nur Polen 11 Milliarden, glaube ich.
Ja, es ist eine signifikante Hausgröße. Und trotzdem muss man sagen, wurden die Investitionen jetzt nicht getätigt und wahrscheinlich reicht dieses Geld auch trotzdem nicht aus. Dann ist eben die spannende Frage, wie kriegen wir es hin? Und der Punkt ist ja total richtig, den Sie gerade ansprechen, dass möglichst viele Investitionen in Deutschland, aber auch woanders, ehrlich gesagt überall, gerade auch in den Ländern, wo die sozioökonomische Struktur vielleicht noch schwächer ist als in Deutschland, dass dort möglichst viele Investitionen stattfinden, damit eben diese Belastung, Sie haben von 0 auf 100 gesprochen, nicht so deutlich ausfällt. Da müssen wir und können wir, glaube ich, auch noch mehr tun, als das aktuell der Fall ist. Wie ich finde, kluge Idee, die auch Unterstützung parteiübergreifend im Europäischen Parlament diesbezüglich zunächst gefunden hat und jetzt auch von der EU-Kommission offiziell letzte Woche vorgeschlagen wurde, ist das sogenannte Frontloading. Was heißt das? Wir nehmen Einnahmen, die wir generieren ab dem Jahr 2032 zum Beispiel und ziehen die jetzt schon vor, um eben das Geld verfügbar zu machen, um möglichst schnell Investitionen zu tätigen, damit der Preis auch hinten raus nicht so deutlich steigt. Und wir haben das mal bei EPICO kalkuliert, wie viel sowas bringen würde. Und wenn wir von einem konservativen Preis ausgehen, von 65 Euro pro Tonne und für das Jahr 2032 bis 2035 50% der Einnahmen nehmen würden, könnten wir jetzt schon eigentlich ab diesem Jahr 50 Milliarden Euro zusätzlich verfügbar machen, die direkt in Investitionen fließen könnten. Und das ist, glaube ich, eine Richtung, da lohnt es sich weiter drüber nachzudenken. Erstmal ökonomisch, darüber haben wir gerade gesprochen, aber auch politisch. Und die Länder und deren Widerstand, der ja zum Teil durchaus berechtigt ist, da eben auch an Bord zu bekommen und zu sagen, wir haben hier eine Lösung. Stichwort aus den Fehlern des Heizungsgesetz lernen, nicht nur über die Belastung reden, sondern eben auch über auf Neudeutsch würde man sagen, das Enabling, über die Unterstützung der Haushalte, um mit dieser Situation dann in Zukunft fertig werden zu können.
Und das könnte dann zum Beispiel auch eine Form von Klimageld sein, wie sie ja vor allem unter der Ampel viel diskutiert wurde. Auch der Ampel ist es nicht gelungen, da etwas an den Start zu bringen, aber das wäre ja eines der Modelle, um Haushalte dann entsprechend auch sozial gestaffelt wieder zu entlasten.
Klimageld wäre eine Option. Ich glaube, es ist wichtig, nicht, also es ist richtig, über die Entlastung zu sprechen, aber es ist auch wichtig, wirklich, dass Investitionen getätigt werden. Ne? Und deswegen, ich glaube, wir brauchen eine Form von sozialer Entlastung. Und ja, es ist schade, dass wir das Klimageld in Deutschland nicht hinbekommen haben. Und gleichzeitig brauchen wir eine kluge Kombination aus der einen Seite zwischen Entlastungsmechanismen und gleichzeitig Investitionsanreizen. Und ich glaube, da muss man den Sweet Spot finden. Und auch da lohnt es sich noch etwas mehr rein zu investieren, konzeptionell, um diese Frage eben beantworten zu können. Weil natürlich wollen wir vermeiden, dass die Menschen in Polen irgendwann ihre Heizungsrechnung sehen oder an der Zapfsäule feststellen, dass der Preis deutlich gestiegen ist. Aber ehrlich gesagt nicht nur in Polen, auch in Deutschland.
Auch in Deutschland. Und jetzt ist es ja aber auch so, dass der Widerstand gegen den ETS 2 nicht nur aus den anderen Mitgliedstaaten, aus Polen kommt, sondern auch aus der Wirtschaft. Also auch da gibt es ja jetzt immer deutlichere Angriffe. Ich glaube, das Interview des Evonik-Chefs in der FAZ ist eins, das am meisten besprochen wurde, der gesagt hat, die CO2-Abgabe muss weg.
Volkswirtschaftlicher Unsinn hat das jetzt, glaube ich, in dieser Woche nochmal in der Süddeutschen Zeitung genannt.
Sozusagen präzisiert aus seiner Sicht heraus. Das heißt, die Angriffe kommen ja auch von dieser wirtschaftlichen Seite. Wie müsste man dem begegnen oder was sagen Sie dazu? Im Endeffekt war das ja ein Instrument, wir haben es schon mal erwähnt, das die Wirtschaft unbedingt haben wollte und das deswegen ja auch von der Union so unterstützt wurde, weil man gesagt hat, ah ja, das ist ein Instrument, mit dem die Wirtschaft leben kann.
Also zunächst mal würde ich sagen, wir haben ja gerade schon über die Erfolge des ETS gesprochen. Würde der überwiegende Großteil der Ökonomen diesem Statement, dass der ETS ökonomischer Unsinn ist, klar widersprechen. Ich auch. Das ist die effizienteste Art und Weise, CO2-Emissionen einzusparen. Deswegen ist es gerade auch ökonomisch so attraktiv.
Ich glaube, das zielt darauf ab, dass es eben die Wirtschaft in Europa, in Deutschland deutlich teurer macht als im Rest der Welt. Ich glaube, das war der Hintergedanke.
Da ist was Wahres dran. Wenn man jetzt den Vergleich zieht mit anderen Ländern außerhalb Europas. Und da sind wir bei dem Thema des sogenannten Carbon Leakage. Also die Frage, wenn es hier teurer ist, in Deutschland, in Europa zu produzieren, eben wegen dem Emissionshandel, wegen der Bepreisung der CO2-Zertifikate, warum sollte ich dann nicht einfach in ein anderes Land gehen und dort produzieren und dann gegebenenfalls sogar nach Europa einfach exportieren, weil die Produkte sind ja weniger teuer, die ich dort produziert habe, weil ich musste ja keinen CO2-Preis draufschlagen. Dafür brauchen wir eine Lösung. Zum Teil ist die schon angedacht, und zwar mit dem Grenzausgleichsmechanismus. Die Idee ist, dass wenn Güter, Produkte nach Europa...
Der sogenannte CBAM, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört.
Genau, CBAM. Wenn also Produkte nach Europa importiert werden, aus einer Region, wo kein vergleichbares System, kein vergleichbarer CO2-Preis existiert, dann kommt hier eine Art Aufschlag drauf, um eben so eine Art Level Playing Field damit der Produktion innerhalb Europas hinzubekommen. Kluges Instrument, macht total Sinn, auch aus einer ökonomischen Perspektive, kann auch andere Länder dazu anhalten, entsprechend selbst tätig zu werden und einen CO2-Bepreisungsmechanismus einzuführen. Problem ist, nicht alle Güter werden davon von Anfang an erfasst. Da gibt es noch viele Schwierigkeiten, um dann wirklich auch den
CO2. Und der wurde ja jetzt auch nochmal zusätzlich abgeschwächt. Also es sind noch weniger Unternehmen oder Produkte drin, wie ursprünglich mal gedacht. Also es scheint ja auch einen Angriff auch auf dieses Instrument zu geben, oder?
Ja, und ich glaube, jetzt ist es wichtig zu sehen, dass man den CBAM, wenn man das ernst meint mit der CO2-Bepreisung, auf jeden Fall brauchen wird, dass man ihn weiterentwickeln muss. Sonst hat man tatsächlich dieses Problem eines nicht existierenden Level Playing Fields, eine Verzerrung, wenn man so möchte, durch den CO2-Preis gegenüber anderen Regionen. Wenn man das richtig hinbekommt, dann sieht die Sache deutlich besser aus. Und gleichzeitig müssen wir der Realität ins Auge sehen und feststellen, naja, der CBAM wird uns nicht sofort einsatzbereit zur Verfügung stehen. Und damit stellt sich jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, es ist falsch zu sagen, jetzt muss der ETS weg, sondern sich zu überlegen, Was wären denn andere Möglichkeiten, um unsere Industrie da ein Stück weit vor diesem Phänomen von Carbon Leakage, also Abwanderung oder unfairen Produktionskosten, Bedingungen zu schützen? Und auch da gibt es verschiedene Elemente, die von Deutschland auch genutzt wurden. Zum Beispiel die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, um eben so eine Art Level Playing Field hinzubekommen. Also da gibt es Möglichkeiten, auch mit einem imperfekten CBAM weiterzumachen. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man den CBAM nicht abschießen sollte, weil wenn man den CBAM abschießt, kriegt diese ganze CO2-Bepreisungsarchitektur in Europa ein Problem, beziehungsweise kommt in eine Schieflage. Und so ähnlich ist es übrigens auch mit dem ETS2. Wenn der auch nicht kommt, dann haben wir auch da ein Problem mit unserer Klimaschutzarchitektur in Europa. Und dann könnte dieses Gebäude tatsächlich zum Einfall gebracht werden.
Was ist denn Ihr Eindruck? Stoßen Ihre Vorschläge, dass man, Sie haben das Frontloading, glaube ich, genannt, dass man praktisch den Staaten, ich nenne es jetzt mal einfach einen zinslosen Kredit gibt, die späteren Einnahmen schon mal vorschießt aus diesem Emissionshandelssystem. Stößt das in Brüssel auf offene Ohren oder bei den Nationalregierungen irgendwie? Ist das ein Kompromiss, den man sich vorstellen kann? Oder läuft das dann doch darauf hinaus, dass man eher sagt, nee, wir müssen den ETS2 verschieben?
Also ich bin tatsächlich seit letzter Woche da sehr optimistisch, gerade
dass wir verschieben oder dass wir einen Kompromiss finden.
Wenn Sie jetzt meine Äußerungen zwischen dem Interview, zwischen den Zeilen zugehört haben, dann sollte hoffentlich klar geworden sein, dass Frontloading kommt, nicht, dass wir den ETS2 verschieben. Ich denke, wir müssen den ETS2 auf jeden Fall 2027 aus einer Reihe von Gründen, Planungssicherheit, die Klimaschutzarchitektur, deutsches System.
Investitionssicherheit ist ja auch so ein Argument.
Investitionssicherheit, Investitionen selbst, natürlich auch am Ende Klimaschutz beibehalten. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass man mit Frontloading ein Instrument gefunden hat, was helfen kann, tatsächlich uns bei der Debatte ein Stück weit nach vorne zu bringen. Und deswegen so zuversichtlich, weil letzte Woche die Europäische Kommission diesen Gedanken aufgegriffen hat und einen Vorschlag, wenn man so möchte, so eine Art Stabilisierungspaket für den ETS2, auch gegenüber der Kritik aus den osteuropäischen Ländern, vorgeschlagen hat. Und da ist eben Frontloading, also diese Zwischenkredite, wie Sie richtig sagen, finanziert durch die Europäische Investitionsbank, eben eine der tragenden Säulen. Und wie gesagt, dadurch lassen sich mehrere Milliarden, je nachdem, wie man es ausgestaltet, mobilisieren. Das würde nicht angerechnet werden als nationale Schulden. Das Ganze könnte die Europäische Kommission auch per delegierten Rechtsakt machen. Das heißt, sie müsste gar nicht diese ganze Richtlinie aufmachen. Würde sie das machen, liefe man ja auch wieder Gefahr, dass man überhaupt nicht die Zustimmung bekäme. Also in dem Punkt bin ich optimistisch. Es gibt noch andere Vorschläge, da muss man genauer hingucken.
Das würde aber auch voraussetzen, dass wenn die Länder, die Einzelnen dann die einkommensschwachen Haushalte unterstützen möchten, brauchen alle aber immer noch diesen Plan für, ich habe den, was war das?
Klimasozialfonds.
Genau, den müssen alle auch noch nachreichen.
Genau, also es stellt sich ja dann die Frage, wenn wir dieses Geld vorziehen, wenn diese Zwischenkredite ausgegeben werden, wie stellen wir eigentlich sicher, dass das nicht in den nationalen Haushalten versickert oder so genutzt wird, dass es eigentlich das Ziel verfehlt, über das wir jetzt gerade sprechen. Und da macht es sicherlich Sinn, das mit den Klima- und Sozialplänen zu verschränken. Und ja, das würde bedeuten, man sollte seinen Klimasozialplan, an dem jetzt Deutschland meines Wissens nach auch mit Hochdruck arbeitet, natürlich auch einreichen. Aber ja, man sieht...
Stichwort Hausaufgaben machen.
Stichwort Hausaufgaben
machen. Wer ist das zuständige Ressort dafür?
Ich glaube, da müssten mehrere ineinander greifen, aber ich würde die Federführung beim Umweltministerium sehen.
Okay, wir werden bei Carsten Schneider nochmal nachfragen.
Jetzt, wo der Klimaschutz wieder da liegt, das war wahrscheinlich in der Vergangenheit, wäre bis vor kurzem noch das Wirtschafts- und Klimaministerium gewesen, wo ja auch das Geld landet im Klimatransformationsfonds. Also die müssten da wahrscheinlich zusammenarbeiten.
Glaube ich, andere Prioritätenlisten, habe ich manchmal den Eindruck.
Ja, wobei ich glaube, das Geld nimmt sie auch gerne für den Klimatransformationsfonds. Da hat sie ja schon diverse Ideen, wie sie das ausgeben möchte und kann, unter anderem für die Gasumlage. Also das Geld sehen, glaube ich, alle Wirtschaftsminister gerne, was da drin landet durch die CO2-Abgabe. Ich würde gerne, um diesen Kreis nochmal zu schließen, wir hatten es jetzt ein paar Mal schon angesprochen, gesagt, das ist ja eine Diskussion, die im Grunde bei Einführung des ETS 1 auch schon mal geführt wurde vor 20 Jahren, beziehungsweise diese Sorge, dass es dann eben zu einer zu großen Belastung kommt, dass das dann politisch nicht umsetzbar ist, ist ja auch etwas, was viele Klima- und Umweltschutzorganisationen bei Einführung schon gesagt haben, immer wieder davor gewarnt haben. Jetzt ist es tatsächlich so eingetreten, wie vorhergesagt. Sie haben jetzt eben gesagt, Sie sind optimistisch, dass man wieder eine Zwischenlösung findet, also wieder Kredite, um das Ganze abzufedern. Aber im Endeffekt ist ja schon der Eindruck, dass man mit solchen marktwirtschaftlichen Instrumenten, nach denen immer alle rufen, am Ende politisch Schwierigkeiten bekommt. Also glauben Sie, dass das ein Dauerzustand ist? Oder wenn das Ding einmal eingeführt ist, haben wir den Durchbruch geschafft und dann läuft's? Also die Diskussion darum ist ja immer wieder neu da.
Ja, also wenn man das Instrument mal installiert, dann denke ich schon, dass es läuft. Ich sage nicht, dass es das einzige Instrument ist, aber es ist ein ganz wichtiges Instrument, was die Richtung vorgibt, was auch einfach die Planungssicherheit schafft und dem Pfad, auf dem wir uns als Europa begeben wollen, eben klar darlegt und auch nachvollziehbar darlegt. Das heißt, ich bin sehr dafür, dass der ETS 2 jetzt eben auch on time 2027 kommt und auch kommen muss. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es ein großer Schritt ist, weil es zum ersten Mal der Fall ist, dass die CO2-Bepreisung direkt in die Geldbörsen der Haushalte greift oder dort spürbar ist. Bisher war es ja der Energiesektor und der Industriesektor. Indirekt hat das natürlich auch alles einen Niederschlag bei den Haushalten. Das ist klar. Aber jetzt ist es zum ersten Mal, dass es eben über die Wärmekosten, über die Heizkosten, über Kosten an der Tankstelle eben direkt spürbar und sichtbar ist. Und das ist natürlich so, dass die wichtigste Währung für Klimaschutz, damit das funktioniert, damit auch private Investitionen getätigt werden, Akzeptanz ist. Und da haben wir nicht den besten Job gemacht, um die Akzeptanz für den ETS 2 herzustellen. Und ich finde, wir haben auch zu viel Zeit ins Land gehen lassen. Wir haben nicht früh genug, konkret genug gesagt, was sind eigentlich die Instrumente, wie wir die Haushalte darauf vorbereiten wollen. Also ich sage es nochmal, Stichwort Lektion, die man aus dem Heizungsgesetz eigentlich gelernt haben sollte in Deutschland. Die haben wir jetzt, die gleichen Fehler ein Stück weit, drohen wir zu wiederholen. Wie gesagt, seit letzter Woche bin ich etwas optimistischer, dass das nicht der Fall ist. Aber da ist auch noch Überzeugungsarbeit vor uns. Und ja, die Kommission hat das vorgelegt, Vorschlag, auch noch andere Vorschläge zur Preisstabilisierung, die nochmal deutlich technischer sind. Da ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es geht prinzipiell in die richtige Richtung. Und der Rat, auch die Staats- und Regierungschef, hat das nicht in Frage gestellt grundsätzlich. Nach dem Gipfel war es dann natürlich schon wieder so, dass Polen gesagt hat, ja, da steht ja Revision drin und Revision könnte man ja auch dann doch wieder nutzen, um das Ganze zu blockieren. Also es ist noch nicht so, dass wir da Eulen nach Athen tragen würden. Da gibt es sicherlich noch viel Überweisungsarbeit, hätte ich ja schon beinahe gesagt. Ich wollte aber sagen, Überzeugungsarbeit.
Eine Überweisung hilft manchmal für eine Überzeugung.
Naja, klar, wenn wir ehrlich sind, geht es ja auch ein Stück weit darum. Also es geht darum, Geld verfügbar zu machen für die nationalen Mitgliedstaaten, für die nationalen Regierungen. Und ja, die können sie nutzen in ihren nationalen Diskursen, in ihren nationalen Räumen, um die Haushalte entsprechend vorzubereiten und Investitionen anzureizen. Es hat was mit Geld zu tun, klar, muss man so sagen.
Das ist das Schlusswort, denke ich, für heute. Vielen, vielen Dank, Bernd Weber, für diesen Ritt durch das ETS-System, das Emissionshandelssystem, Emission Trading System. So kann man sich das dann auch irgendwie merken, wenn man mal weiß, was eigentlich hinter diesen Buchstaben steckt. Wir werden bestimmt nochmal darüber sprechen müssen, dürfen können. Das kann jeder für sich selbst
definieren. Hoffentlich über die Erfolge.
Genau.
Das wünschen wir uns, genau.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.